Gott und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria. Martin Löschberger begrüßt Sie am Mikrofon zu Spiritualität. Ich begrüße gleich in Essen Pater Elmar Busse von der Schönstadtbewegung. Grüß Gott, Pater Elmar.
Grüß Gott, Herr Löschberger. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Pater Elmar Busse ist Schönstadtpater und sein Hauptwirkungsbereich ist derzeit in Essen. Aber Sie kommen auch sicher von dort auch weit herum, denn Sie waren auch schon in Österreich tätig, in Stuttgart und an vielen Plätzen im deutschsprachigen Raum. Wird es Sie länger noch in Essen halten oder wechseln Sie wieder?
Ich wechsle wieder. Ich werde im Herbst dann nach München versetzt.
Schön langsam haben Sie das Mosaik beisammen rund um den deutschsprachigen Raum. Gut, Sie haben ein Thema ausgewählt, Pater Elmar Busse, das zum derzeitigen Monat passt. Der Monat Mai ist ja besonders der Marienverehrung gewidmet. Und das Thema lautet, wenn Begegnungen verwandeln, Marienverehrung konkret. Heute der erste Teil, es wird dann ein zweiter Teil folgen. Wenn man sich so umhört oder ein bisschen so beobachtet, was wir aus der Tradition kennen. Marienverehrung war immer hoch im Kurs, könnte man jetzt ein bisschen so profan sagen. Gibt es so etwas, eine Tendenz, die Sie erfahren haben, auch als Priester, als Seelsorger, dass Marienverehrung leicht aus der Mode gekommen ist?
Gut, das war eigentlich jetzt in der Zeit gegen Ende meines Studiums. Da wurde davon gesprochen, aber unabhängig von dem, was eigentlich dann in der theologischen Ausbildung gemacht oder nicht gemacht wurde, gab es eigentlich davon unbeeindruckt den breiten Strom der Volksfrömmigkeit. Das kann man auch an den Marianischen Wallfahrtsorten im deutschsprachigen Raum feststellen. Da hat also diese sogenannte Marianische Eiszeit in den 70er Jahren eigentlich nicht gegeben.
Ja, denn ungetrübt ist tatsächlich im Volk die Verehrung der Mutter Gottes präsent. Denn in der lauretanischen Litanei möchte ich da nur 5 Titel herausholen. Jungfrau von den Völkern gepriesen, das betrifft wirklich alle Jahrhunderte. Oder dann auch ganz konkret, und da führe ich schon zum Thema hin, da heißt es auch über Maria in der Litanei, du Heil der Kranken, du Zuflucht der Sünder, du Trost der Betrübten, du Hilfe der Christen. Und das sind sicher auch die konkretesten Erfahrungen, die Sie uns auch nun berichten werden.
Ja, gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, gerade gestern kam eine Mail an mich mit folgender Bitte. Könnten Sie die Knotenlöserin bitten, auch für meinen Bruder und mich? Ich wende mich auch direkt an Maria, dass sie für uns Heilung erbittet. Wie sie geschehen kann, ist Sache des göttlichen Arztes. Er hat ja diesen Aufräumungsprozess in Gang gebracht, als bei einem Familienfest meine Nieren aufgeschrien haben und nach Absetzen der Antidepressiva die darunterliegenden eingefrorenen Erinnerungen ansichtig wurden. Ich komme mir zwar widerständig vor, aber vielleicht ist es das erste Mal, dass ich wage, mich gesünder zu wollen, als ich es bis jetzt sein konnte. Vielleicht ahnen Sie, welchen Kampf es in mir auszuhalten gilt. Soweit das Zitat aus der Mail. Ich möchte eigentlich nichts Näheres dazu sagen, um auch die Anonymität der Schreiberin zu schützen. Aber was mir besonders nahe gegangen ist, ist diese Formulierung, aber vielleicht ist es das erste Mal, dass ich wage, mich gesünder zu wollen, als ich bis jetzt sein konnte. Wie viel Resignation musste erst überwunden werden, dass diese Sehnsucht wieder lebendig werden konnte. Über unserer heutigen Sendung steht der Titel Wenn Begegnungen verwandeln, Marienverehrung konkret. Genau davon möchte ich in dieser Sendung reden. Die Begegnungen mit dem vollerlösten und damit auch ganz heilen Menschen Maria ermöglichen immer wieder, dass Menschen heil werden. Wir werden uns auch fragen, woher kommt es, dass Maria so wirkt? Und wir werden Möglichkeiten aufzeigen, die sich aus dieser Wirklichkeit für uns ergeben. Vor etlichen Jahren hatten wir deutschsprachigen Schönstatter Familienpatres eine Tagung bei unseren Schweizer Mitbrüdern unweit von Luzern. An einem Nachmittag machten wir eine Wallfahrt zum nahegelegenen Marienwallfahrtsort Hergiswald am Fuße des Pilatus. Einer unserer Mitbrüder war damals der Wallfahrtspater am Ort und er führte uns durch diese Kirche. So etwas hatte ich vorher noch nie gesehen. Die ganzen Felder der Kassettendecke über dem Kirchenschiff waren ausgemalt mit Bildern, die jeweils einen Teil der Gottesmutter darstellten, eine Eigenschaft, einen Aspekt. Dabei gab es Titel, die mir von der lauretanischen Litanei her vertraut waren, aber auch so manche Titel, die mich überraschten. Da gab es zum Beispiel ein Bild, wie sich ein Elefant an einen Baum lehnt und das Textband dazu, die Schwersten zu mir. Ich habe es nicht verstanden und der Wallfahrtspater dort erklärte dann uns, damit sollen auch schwere Sünder ermutigt werden, mit ihrer Schuld zur Gottesmutter zu kommen. Ich möchte noch einige Hintergrundinformationen über diesen Wallfahrtsort nachliefern. Der französische König Ludwig XIII. War schon 22 Jahre lang mit Anna von Österreich verehelicht und noch war kein Thronfolger da. Zwar war die Königin öfters schwanger, doch unglücklicherweise kam es nie zu einer Geburt. Was tun in solch heikler Situation? Beten und beten lassen, den Himmel bestürmen. So ist es auch geschehen am Königshof in Frankreich. In Notre Dame de Paris, in Notre Dame de Victoire, einem Augustinerkloster in Paris und in Cantignac, einem Marienheiligtum in der Provence, wurden Novenen gebetet. Gerade hier in Cotignac, im Heiligtum Notre-Dame-de-Grâce, wo am 10. und 11. August 1519 die Gottesmutter erschienen war, versammelten sich Frauen und beteten um eine glückliche Schwangerschaft und Geburt. Am 3. November um 2 Uhr morgens des Jahres 1637 wurde der Bruder Fiac vom Schreien eines Kindes aus dem Gebet gerissen. Maria hielt ein Kind in den Armen und sagte ihm, das Kind, das er sehe, sei der Thronfolger, den Gott Frankreich geben wolle. Am 5. September 1638 kam der sehnlichst erwartete Thronfolger zur Welt. Auf der Geburtsanzeige, die an alle Botschafter des Königreiches geschickt wurde, stand: Alles um diese Geburt herum macht sichtbar, dass dieses Kind von Gott geschenkt ist und auf die Fürsprache der heiligen Jungfrau Maria zur Welt kam. Ludwig XIV. War geboren, ein Geschenk Gottes. Der französische Botschafter in Luzern hatte guten Kontakt zu einem Kapuzinerpater, dem Pater Ludwig von Hühl, dessen große Sehnsucht es war, der Gottesmutter eine Kirche zu bauen, nahe seiner Heimat, an einem Ort, an dem ein Einsiedler Jahrzehnte vorher segensreich gewirkt hatte. Dieser Pater Ludwig von Hühl erreichte über den französischen Botschafter, dass das französische Königshaus sehr wohlgesinnt war, unserem Pater von Hühl zur Ehren Marias ein Geschenk zu machen. So gesehen ist diese Wallfahrtskirche, die Loretto-Kapelle im Hergiswald, ein Ausdruck des Dankes für die Geburt des französischen Königssohns. So viel zum historischen Hintergrund dieser sehr beliebten Wallfahrtskirche unweit von Luzern. Fragen wir uns jetzt, wie kam es zu diesen Bildern? Wie kam es zu den Titeln, die der Gottesmutter zugeschrieben worden sind? Denn so etwas saugt sich ja nicht ein frommer, schwärmerischer Poet aus seinem Finger nach der Devise, es wäre doch schön, wenn man das auch noch über die Gottesmutter aussagen könnte. Ehrlicherweise muss ich zugestehen, dass es in der Theologie einmal eine solche Phase gegeben hat, die dann später im Rückblick als Privilegien-Mariologie bezeichnet wurde. Nun gibt es in der Schönstattgeschichte einen gut dokumentierten Vorgang, nämlich wie es zu dem Titel Dreimal wunderbare Mutter von Schönstatt kam und wie dieser Titel im Laufe der Jahre erweitert worden ist um die beiden Aussagen Königin und Siegerin. Das war also nicht schwärmerische Fantasie, sondern dahinter standen jeweils Erfahrungen, die Menschen in der Begegnung mit Maria gemacht hatten. Ich darf einmal einen ganz trivialen Vergleich auf einer endlos niederen Ebene bringen. In meiner Filiale gab es junge Mitbrüder, die haben gerne mit mir am Anfang der Woche ein Predigtvorbereitungsgespräch gesucht für den nächsten Sonntag. Als Sie dann zurück nach Indien gingen, meinten Sie, diese Gespräche hätten Ihnen ganz viele seelische Vorgänge erschlossen und seien eine Hilfe für die Seelsorge weit über die jeweilige Predigt hinaus gewesen. Einem anderen jungen Mitbruder zu einer anderen Zeit hatte ich diese Gespräche auch angeboten, aber er wollte lieber alles allein erarbeiten. Der hat mich gar nicht so gut kennengelernt und viel weniger von mir profitiert als die beiden anderen. Soweit dieser triviale Vergleich. Wenden wir uns jetzt wieder der Gottesmutter zu und blicken auf eine Erfahrung, die die heilige Katharina Labouré, sie wurde 1933 selig und 1947 heilig gesprochen, also eine Erfahrung, die diese Katharina Labouré gemacht hatte. Ihr wurde geschenkt, dass sie die Gottesmutter sehen konnte als eine Frau, deren Finger mit kostbaren Ringen und Edelsteinen besetzt war. Von manchen dieser Edelsteine gingen Strahlen aus. Auf die Frage, warum nicht alle Edelsteine strahlten, gab Maria ihr zu verstehen, diese Edelsteine ohne Strahlen sind die Gnaden, um die mich niemand bittet.
Spiritualität heute zum Thema, wenn Begegnungen verwandeln. Marienverehrung konkret, heute der erste Teil mit Pater Elmar Busse, einem schönen Stadtpater.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir dürften also davon ausgehen, dass die verschiedenen Titel, die Maria im Laufe der Jahrhunderte erhalten hat, nicht primär die Frucht frommer und überschwänglicher Fantasie sind, sondern dass hinter jedem Titel eine Erfahrung steht, die entweder ein einzelner Mensch oder eine ganze Gruppe oder eben auch Völker in der Begegnung mit Maria geschenkt bekamen. Manchmal hat eben ein solches Erlebnis, so ein historischer Vorgang, auch Auswirkungen auf ein ganzes Volk. Denken wir an den berühmtesten polnischen Wallfahrtsort Częstochowa. Im Winter 1655 überstand Jasna Góra, also der Helle Berg, im Zweiten Nordischen Krieg eine monatelange Belagerung durch 3000 reguläre schwedische Soldaten. Diesen standen nur etwa 260 Verteidiger unter der Leitung des Priors Pater Augustin Kordetzki gegenüber. Die Schweden zogen sich dann wieder zurück, nachdem sie aber das Festungskloster nicht erobern konnten. Dieser Sieg wurde weder dem militärischen Können der Verteidiger noch der klug durchdachten Verteidigungsanlagen zugeschrieben, sondern primär dem Schutz durch die Mutter Gottes selbst. Nach diesem Ereignis erhob sich ganz Polen zum Kampf gegen die schwedischen Eindringlinge. 1656 legte der polnische König Johann II. Kasimir im Dom von Lemberg ein feierliches Gelöbnis ab und stellte alle Länder seines Königreiches unter den Schutz der Mutter Gottes. Jasna Góra wurde somit zum Symbol religiöser und politischer Freiheit für alle Polen. Besonders während der späteren Teilungen Polens war Jasna Góra das einigende Element für die zerrissene Nation. Oder schauen wir auf den berühmtesten Wallfahrtsort in Mexiko. Am 9. Dezember 1531 erschien am Stadtrand von Mexiko-Stadt dem Indio Juan Diego viermal die dunkelhäutige liebe Frau. Sie beauftragte Juan Diego, dem örtlichen Bischof zu übermitteln, dass am Berg dieser Erscheinung eine Kapelle errichtet werden soll. Dies zog der Bischof jedoch in Zweifel. Erst als der Indio vor dem Bischof seinen Mantel ausbreitete und sich darin das Gnadenbild Mariens befand, das so in dieser Feinheit gar nicht gemalt werden konnte, erkannte der Bischof diesen Wunsch an. Das Besondere an dieser Marienerscheinung war, dass Maria als Indio-Frau, also nicht als Europäerin, erschien. Sie war also nicht dann die Frau der weißen Eroberer und die Religion der weißen Eroberer, sondern sie war eine von den Indios. Die Botschaft war klar, ich bin eine von euch, ich bin euch ganz nahe. Und heutzutage pilgern Millionen Mexikaner dann noch nach Guadalupe. In manchen Fällen von Marienerscheinungen ging also eindeutig die Initiative von Maria aus und kam auch ganz überraschend für diejenigen, denen sie erschien. Aber aufgrund dieser Erfahrung von einzelnen Gläubigen wuchs das Vertrauen in die Fürbittmacht der Gottesmutter und in vielen Kirchen brennen Tag für Tag viele Kerzen vor dem Bild unter der Statue der Gottesmutter. Für manche ist diese brennende Kerze Ausdruck einer lebendigen, ganz persönlichen und vertrauensvollen Beziehung zur Gottesmutter. Einige Seelsorger haben mir aber auch Beispiele erzählt, wo Menschen, die nicht getauft waren, diesen Brauch einfach aufgegriffen hatten, weil sie nicht wussten, wohin mit ihren Sorgen und Nöten. Es gibt also weit über den Kreis der engagierten Katholiken hinaus Menschen, die sich an Maria wenden und die dann auch überraschende bis wunderbare Erfahrungen geschenkt bekommen. Diese verdichten sich dann zu der festen Überzeugung, Maria hat geholfen, Maria hilft. Nun kann es sein, dass an diesem Punkt meiner Darlegung sich ein Missverständnis einschleichen könnte und der eine oder andere Zuhörer vielleicht Bauchschmerzen bekommt. Deshalb möchte ich eines klarstellen. Wenn Maria aktiv wird und wenn Maria hilft, dann kann sie das nur im Auftrag Gottes. Ich würde mich total missverstanden fühlen, wenn meine Äußerungen über Maria so interpretiert würden, als ob ich der Meinung wäre, Maria könne etwas, was Gott nicht könne. Ich denke da an ein Gespräch mit einer Mennonitin, die richtig allergisch auf die Bräuche an den Marienwallfahrtsorten reagierte. Ich erinnere mich aber auch an so manche Diskussionen mit evangelischen Kollegen, besonders 1987-88, als Papst Johannes Paul II. Ein außerordentliches marianisches Jahr ausrief.
Pater Emer Busse von der Schönstadtbewegung spricht heute in Spiritualität über konkrete Marienverehrung, wenn Begegnungen verwandeln. Heute der erste Teil, ein wichtiger Satz, ist zu ihm gefallen. Wenn Maria aktiv wird und wenn Maria hilft, dann kann sie das nur im Auftrag Gottes. Und in diesem Sinne setzt nun Pater Emer Busse fort.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, eine besondere Initiative, um auf Fernstehende zu erreichen, startete der brasilianische ständige Diakon João Possebon. Anlässlich des Marianischen Jahres 1950 und der feierlichen Dogmatisierung der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel am 1. November 1950 wollte eine Männergruppe ein Bild der Gottesmutter durch die Familien wandern lassen. Die positiven Erfahrungen und Erlebnisse mit den Besuchen der pilgernden Gottesmutter, so nannten sie dieses Bild, in den Familien bewegte ihn zu der Entscheidung, wenn diese Besuche so wirksam und segensreich sind, dann müssen sie weitergehen. Aus diesen Tasten und Probieren erwuchs die Sicherheit, dass diese neue Form des Apostolates Gott gewollt sei. Und so versprach er der Gottesmutter 1952 in einer persönlichen Weihe, ihr täglich 2 Stunden zur Verfügung zu stellen, neben seiner Berufstätigkeit und Familie. Angesichts der Not in den Familien, die er besuchte, baute er im Laufe der Jahre auch ein Sozialwerk auf mit Kinderheimen. Auch zu den Inhaftierten in den Gefängnissen machte sich João Possebon auf. Aus diesen segensreichen Anfängen wurde dann ab Februar 1959 ein strukturiertes Apostolat. Etwa 30 Familien wurden zu einem Kreis zusammengeschlossen und das Bild wandert von Familie zu Familie, wobei mit dem Besuch des Bildes keine besonderen Gebetsverpflichtungen verbunden sind, sondern nur die Bereitschaft, dem Bild der Gottesmutter einen Ehrenplatz in der Wohnung zu geben und für die Dauer des Aufenthaltes des Bildes in der Familie besonders gut zueinander zu sein. Inzwischen ist diese Form der Netzwerkseelsorge auch in Deutschland am Wachsen. So ungefähr 5000 Bilder, die jeweils ca. 30 cm hoch sind und in einem selbststehenden Holzrahmen angebracht sind, wandern durch die Haushalte. Es ist beeindruckend, was die jeweils Verantwortlichen für einen solchen Pilgerkreis für Echos bekommen von den Menschen, die sich von der Gottesmutter besuchen lassen. Und es ist auch ermutigend, wie viele Fernstehende gerne das Bild der Gottesmutter Monat für Monat aufnehmen. Fragen wir nach dem Hintergrund, warum Maria so wirkt, dann dürfen wir feststellen, dass Gott zwar die Welt allein ins Dasein gerufen hat, aber er wollte sie nicht erlösen ohne uns. Gott hat uns Menschen dazu berufen, in voller Freiheit an seinen Heilsplänen mitzuwirken. Dabei ist es müßig, irgendwelche Rechnungen anzustellen nach dem Prinzip, Ist das jetzt 80% Gottes Tun und 20% menschliches Tun oder wie auch immer? Wir dürfen sagen, es ist immer ganz Gottes Werk und es ist ganz das Werk des jeweiligen Menschen. Paulus kann im Rückblick auf seine Zeit als Christenverfolger schreiben, als letztem von allen erschien er auch mir, dem Unerwarteten, der Missgeburt. Denn ich bin der Geringste von den Aposteln. Ich bin nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Kirche Gottes verfolgt habe. Doch durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und sein gnädiges Handeln an mir ist nicht ohne Wirkung geblieben. Mehr als sie alle habe ich mich abgemüht, nicht ich, sondern die Gnade Gottes zusammen mit mir. 1. Korinther, Brief 15. Kapitel, Verse 8 bis 10. Damit hat Paulus ein allgemeines Gesetz ins Wort gebracht, wie Gott mit uns Menschen umgeht. Die Gnade Gottes zusammen mit mir. Das gilt natürlich auch und in besonderer Weise für den Menschen Maria. Ihre Mitwirkung mit dem Heilsplan Gottes ist nicht beendet mit der Geburt Jesu. Wir dürfen sie nicht reduzieren auf eine Leihmutter für die göttliche Natur Jesu Christi. Nein, ihre aktive Mitwirkung am Heilsplan Gottes geht weit über ihre irdische Existenz hinaus und dauert bis in die Gegenwart an. Das hat das Zweite Vatikanische Konzil den Gläubigen noch einmal wach ins Bewusstsein gerufen. Salopp dürfen wir formulieren, im Himmel gibt es keine Arbeitslosen. Wenn also Maria ihren Himmel damit verbringt, auf Erden Gutes zu tun, und wenn sie sich der jeweils besonderen Nöte der Menschen annimmt, dann dürfen wir uns heute in besonderer Weise mit seelischen Nöten an sie wenden. Ich erinnere noch einmal an das Zitat aus einer Mail am Anfang meiner Meditation. Wir glauben daran, dass Maria die Frau ohne Erbsünde ist. Das wurde 1854 feierlich proklamiert. Wenn sie nun die Frau ohne Erbsünde ist, dann ist sie auch der seelisch ganz heile Mensch, der also alle Seelenkräfte, Verstand, Gefühl, Wille integriert hat. Bei ihr laufen diese Seelenkräfte nicht auseinander oder wirken gegeneinander. Paulus beschreibt im Römerbrief im 7. Kapitel sehr drastisch das Leiden des unerlösten Menschen. Darin heißt es, das Wollen ist bei mir vorhanden, aber ich vermag das Gute nicht zu verwirklichen. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, dann bin nicht mehr ich es, der so handelt, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich stoße also auf das Gesetz, dass in mir das Böse vorhanden ist, obwohl ich das Gute tun will. Denn in meinem Innern freue ich mich am Gesetz Gottes. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das mit dem Gesetz meiner Vernunft im Streit liegt und mich gefangen hält im Gesetz der Sünde, von dem meine Glieder beherrscht werden. Ich, unglücklicher Mensch, wer wird mich aus diesem todverfallenen Leib erretten? So fragt Paulus im Römerbrief, 7. Kapitel, Verse 18 bis 24. Und nun stellen wir fest, Maria ist die Frau ohne Erbsünde, die voll erlöste Frau. Also bei ihr sind tatsächlich Verstand, Wille, Gefühl, Leidenschaften alle integriert, und deshalb spürt sie diese Zerrissenheit nicht so, wie sie Paulus gerade beschrieben hat. Das Zweite, was wir auch aus unserer Erfahrung bestätigen können und berücksichtigen müssen, jeder Mensch verbreitet um sich eine Atmosphäre, ein Klima. Angst und Gereiztheit kann genauso gut überspringen auf andere Menschen, die in der Nähe sind, wie Infektionen. Aber auch Freude und Zuversicht ist ansteckend. Wenn wir also dem ganz heilen Menschen Maria begegnen, dann tauchen wir auch ein in ihr Klima, das sie um sich verbreitet. In der Begegnung mit ihr dürfen wir also rechnen, dass unsere seelischen Wunden heil werden. Wir dürfen damit rechnen, dass auch jahrelange seelische Unterernährung geheilt werden kann, plötzlich oder allmählich. Da gibt es für beide Arten der Heilung genügend Erfahrungen. Liebe Hörerinnen und Hörer, angesichts der vielen positiven Erfahrungen, die Menschen in der Begegnung mit Maria gemacht haben, möchte ich sie ermuntern, sich an diesen Menschen, den Gott uns geschenkt hat, mit ihren Anliegen zu wenden.
Ich begrüße nun Frau Limbach aus Siegburg ganz herzlich. Grüß Gott.
Grüß Gott zusammen. Grüß Gott, Herr Pater Busse. Ich wollte ein Erlebnis schildern. Und zwar bin ich in den 70er Jahren mit einem Pilgerzug in Locht gewesen. Habe an dieser Fahrt teilgenommen mit dem Gedanken, ich fahre nur für mich. Ich möchte gesund werden, ich möchte wieder laufen. Und mein Ankommen in Locht war ein total anderes. Es waren so viel Behinderte, Schwerstbehinderte da, dass ich gesagt habe, na, das ist vermessen, was du willst. Und dann habe ich an der Grotte zur Gottesmutter gesagt, nimm dir jemand anders und lass mich so, wie ich bin. Hatte aber dann eine Bitte an die Gottesmutter. Ich wollte eine Antwort auf was Bestimmtes haben. Und da merkte ich bei der Sakramentsprozession, dass der Bischof mit dem Allerheiligsten nur ungefähr an jedem siebten Rollstuhl stehen blieb. Und dann habe ich gebetet und habe gesagt, wenn du vor mir stehen bleibst, ist das die Antwort, wofür ich jetzt gefahren bin. Er blieb aber zwei Rollstühle neben mir stehen und da kamen mir die Tränen in den Augen, weil ich meinte, jetzt kriege ich keine Antwort. Und dann blieb er vor mir doch trotzdem stehen und das 5 Tage hintereinander. Und ich bin als anderer Mensch von dort zurückgekommen. Und diese Begegnung mit dem lieben Gott, mit der Gottesmutter, mache ich jetzt jedes Mal, wenn ich in Schönstatt bin, wo mir ganz, ganz viel Gnaden geschenkt wurden. Also ich möchte das nicht eintauschen, was ich da in Locht erlebt habe. Das wollte ich mitteilen.
Danke für dieses Zeugnis, für diese wunderbare Erfahrung. Pater Hilmar Busse, möchten Sie dazu noch etwas ergänzen?
Gut, da kann man nichts mehr ergänzen. Ja. Das ist so stimmig in sich, so sprechend.
Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Limbach. Lourdes ist ja eigentlich vom Schwerpunkt her so bekannt, eben praktisch als Krankenpilgerort. Hat das auch eine besondere Bewandtnis, auch dass die Mutter Gottes mit ihren Besuchen bei uns Menschen, auch mit den Erscheinungen, die großen anerkannten Erscheinungen, auch immer wieder Schwerpunkte gesetzt hat? Ist das ein Programm?
Gut, sicherlich, das können wir ja feststellen. Also in Lourdes ganz eindeutig, da geht es um Maria als die, die sich der körperlichen, leiblichen Nöte der Menschen in besonderer Weise annimmt. Aber wir hörten es ja gerade auch, Frau Limbach ist jetzt in dem Sinn nicht geheilt worden, aber da hat sich im Inneren ganz viel gewandelt und auch ganz viel Trost und Zuversicht ist geflossen. Wir wissen es von Fatima, wo die Gotteswunder aktiv geworden ist, in besonderer Weise auch das Rosenkranzgebet nahegelegt hat und das Gebet für die Bekehrung Russlands. Wie gesagt, in Mexiko war es eigentlich die Überwindung des Kolonialismus. Das ist nicht die Religion der weißen Eroberer, sondern Maria ist eine von uns. Pater Ketterlich, der ja selber sehr darunter gelitten hat, dass sein Vater nichts von ihm wissen wollte und die Mutter nicht geheiratet hat und der seelisch sehr angeschlagen war, erlebt in der Begegnung mit Maria, dass er heil wird. Er, der Vaterlose, konnte nachher Vater für viele werden. Und er sagt eindeutig, das verdanke ich dem Wirken der Gottesmutter in meiner Seele. Und so können wir eigentlich auch damit rechnen, dort, wo die Not am größten ist, also eine bestimmte Not, da wird auch Maria aktiv. Denken wir auch, als der Balkankrieg war, Maria offenbart sich vorher dort, wo niemand die Tragweite erkannt hat, in Medjugorje als Königin des Friedens. Also da gibt es eine eigenartige Übereinstimmung, wo einfach auch deutlich wird, wir Menschen sind Gott nicht gleichgültig. Aber eben, er macht manches dann über uns Menschen oder eben auch in besonderer Weise über den Menschen Maria.
Ich begrüße nun eine weitere Hörerin am Telefon, Frau Elisabeth. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Und zwar möchte ich dazu was sagen. Und zwar, ich war 9 Jahre bei den Freichristen und ich habe keine Verbindung mehr zur heiligen Gottesmutter gehabt. Und meine Mutter, die hat in Altötting zur Mutter Gottes gebetet, dass ich wieder zur Kirche zurückfinde, zur katholischen Kirche. Und das ist geschehen. Also ich habe dann ein Buch in die Hand bekommen, ein ganz altes Buch von Marienerscheinungen. Und da habe ich drin fleißig gelesen und so. Und auch durch Radio Horeb bin ich wieder in die katholische Kirche zurückgekehrt. Und ich danke Jesus von ganzem Herzen, dass er mir das offenbart hat, dass die Maria die unbefleckte Empfängnis ist und dass ich wieder eine Verbindung zur heiligen Gottesmutter habe und zu den Heiligen. Und ich möchte sagen, dass ich jetzt viel den Rosenkranz bete und also viel bete einfach und dass Gott mich viel gebraucht.
Vielen Dank für dieses Zeugnis, für Ihren Anruf, Frau Elisabeth. Ein Stichwort vielleicht dazu noch, Pater Ilmar Busse. Ein großer Heiliger hat ja einmal gesagt, traue nie einem Unternehmen, dem das Zeichen Mariens fehlt. Das spricht natürlich auch ein bisschen so das Thema Ökumene an, aber ausgehend von diesem Zeugnis nun.
Gut, ich war ja gerade in der letzten Woche wieder beim Ökumenischen Netzwerk von Familieninitiativen da in Fulda. Wir haben also seit dieser großen europäischen ökumenischen Versammlung in Stuttgart 2004 und 2007 einen sehr guten Kontakt. Und ein evangelischer Mitchrist, der dann auch über diesen ökumenischen Prozess mal bei anderen Pastoren gesprochen hatte und dann davon erzählt hat, dass Schönstatt sich da sehr engagiert, dann meinte einer von den Kollegen, das sind doch die mit Maria. Und dann hat er schlagfertig geantwortet, wir müssen aufpassen, dass wir nicht die ohne Maria werden. Und wenn man mal so den Magnificat-Kommentar von Martin Luther liest, das ist so ein spirituelles Werk, wo auch Maria so groß sieht. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich muss einfach unterscheiden zwischen dem Anliegen, also Gott allein die Ehre geben und die Art und Weise, wie ich dieses Anliegen verwirkliche. Und da muss ich einfach bei aller Wertschätzung und bei aller Ehrfurcht und bei aller Bewunderung, was auch jetzt unsere nicht-katholischen Brüder und Schwestern alles auch leisten, einfach sagen, da gibt es tatsächlich einen tragischen Irrtum. Es tut der Größe Gottes keinen Abbruch, wenn wir Maria preisen, wenn wir die Größe der Gottesmutter entsprechend auch würdigen. Dieses, was Christus ja sagt, was ihr dem Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan, heißt ja, Gott ist nicht eifersüchtig auf Liebe, die wir Menschen schenken, auch nicht dem Menschen Maria.
Hm. Ist es nicht vielmehr so, dass es geradezu der Wille Gottes ist, das sein Gnadenwerk so zu vermitteln über Maria?
Ja, um auch deutlich zu machen, ich nehme euch Menschen und die Menschwerdung und die Menschnatur sehr ernst. Also ich will wirklich eure Mitarbeit. Natürlich, also wenn man das mal rein menschlich salopp formulieren würde, hätte Gott einen Grund zu sagen, geht mal weg, ich kann das besser. Und dann wären wir nur Zuschauer. Aber das wäre im Grunde genommen für unser Selbstwertgefühl nicht so gut. Und weil Gott einfach möchte, dass wir Erfüllung finden, gehört eben mit zu unserer Erfüllung, dass wir mitarbeiten dürfen an seinen Heilsplänen.
Nun zum heutigen Thema der Sendung, Spiritualität, wenn Begegnungen verwandeln, Marienverehrung konkret, der erste Teil, begrüße ich nun eine weitere Hörerin. Grüß Gott.
Grüß Gott, ich möchte mich herzlich bedanken für den Vortrag und ich möchte da einfach mal ein Zeugnis abgeben. Und zwar geht es darum, seit 1997 musste ich eine sehr schwere Entscheidung treffen, die mein Leben, mein Leben betrifft und eine ganz vollständige Erneuerung und Umstellung. Und dann habe ich mich entschieden, ein paar Tage in eine Gemeinschaft zu gehen. Es war damals die Gemeinschaft der Seligpreisung. Da habe ich ein paar Tage verbracht und da hat man mich auch angesprochen, dass der Rosenkranz gebetet wird und ich persönlich angesprochen, ich möchte doch auch zum Rosenkranzgebet kommen und ich wollte es nicht. Ich habe gesagt, nein, das will ich nicht, das brauche ich alles nicht. Ich möchte einfach nur so hierher kommen und mal überlegen, weiter überlegen und den lieben Gott fragen. Und wollte, habe eigentlich mir vorgestellt, ich brauche die Mutter Gottes nicht. Da sagte man mir, wenn ich mich wenigstens da hinsetzen würde und mich einfach still hinsetze, brauche ich ja gar nicht beten. Dann habe ich das getan. Zwar mit ein bisschen dicken Kopf habe ich das getan. Und dann hinterher hat mich das so, hat die Mutter Gottes mich so angesprochen, dass ich seit dem Tag nicht mehr ohne Rosenkranzgebet sein wollte. Ich habe den Rosenkranz gelernt bis mitten in der Nacht von dieser Person, die mich angeleitet hat, die mich angesprochen hatte. Die hat mir das gesagt, wie das geht, bis nachts. Und seitdem, und dann kam ich nach Hause und dann habe ich gedacht, wie geht's jetzt weiter? Ja, und dann hat der liebe Gott mir und auch die Mutter Gottes mir dann hat sie mich zu Bekannten geschickt und dort wurde ich in eine Rosenkranzgruppe hineingeführt, wo ich jeden Tag die Heilige Messe praktisch feiern konnte, so gut wie ich damals konnte. Heute feiere ich die Heilige Messe jeden Tag, aber dadurch habe ich auch jeden Tag den Rosenkranz gebetet und bin dazu gekommen, dass ich ganz der Mutter Gottes und dem Heiland gehören darf. Und das wollte ich eigentlich sagen, dass mir das jetzt so viel Freude und Kraft bringt, sonst wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Und das ist so wichtig und so wertvoll. Das wollte ich nur damit sagen, dass das oft ganz anders ist. Also gegen den Willen der Menschen und trotzdem weiß Gott Bescheid. Der kennt ja die tiefste Tiefe des Herzens und deswegen bin ich so froh und glücklich, dass ich zu ihm und zu der Mutter Gottes rübergezogen wurde. Ja, das möchte ich eigentlich gerne sagen und ich bin auch ganz glücklich darüber, trotz den Schmerzen, die man ja behalten hat und die sich dann eben nur verändern. Nicht weggehen, aber sich verändern. Zum Positiven, damit man auch für die anderen, für alle beten kann. Ganz besonders für die, die einem am nächsten stehen. Und auch für die anderen und Priester und alle.
Herzlichen Dank für dieses Zeugnis. Ein wunderbares Ereignis, wo unerwartet eben die Mutter Gottes zu einem Menschen spricht und so näher zu Gott führt. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihren Anruf. Ich nehme noch eine weitere Hörerin herein. Ich begrüße nun Frau Sophia. Grüß Gott.
Ja, grüße Gott. Also, wie beginne ich? Ich bin evangelisch und Sie haben es ja vorhin schon angesprochen. Wenn man evangelisch erzogen wird, ist ja der Zugang zu Maria nicht gegeben. Dann ist mir allerdings jetzt bewusst geworden, in gewisser Weise hat jeder Mensch den Zugang zu Maria doch. Als Kind habe ich mich nämlich immer in die Maiandacht gezogen gefühlt und mir hat es so gefallen, wenn da abends gesungen wurde, dann dieses O Maria, hilf, und ich habe da in Brunst mitgesungen. Es ist aber nur jetzt rückblickend für mich irgendwie schon eine Bestätigung, dass man den Zugang hat. Aber einen wirklichen Zugang zu Maria habe ich eigentlich erst dann gefunden, wie ich mehr und mehr durch die ganzen Marienerscheinungen da einiges zu wissen bekommen habe. Und am beeindruckendsten war für mich das von Guadeloupe. Und ich muss sagen, ich finde auch, es tut der Ehre Gottes keinen Abbruch, wenn man den Zugang zu Maria gefunden hat. Und ich bin darüber sehr glücklich, auch wenn ich evangelisch getauft bin.
Vielen herzlichen Dank für dieses Zeugnis. Pater Ilmar Busse, Stichwort eben Bekehrungen. Maria hilft in jedem Fall, wenn man nur das Herz ihr gegenüber auch nur einen ganz kleinen Spalt öffnet. Wie ist das eben in der Ökumene, jetzt ist es ein bisschen angesprochen worden, ist das wirklich so ein schwerer Stolperstein, dass wir immer mit dem Vorurteil noch kämpfen müssen, ja, wir beten ja zu Maria oder wir beten Maria an?
Ich darf vielleicht mal eine Erfahrung schildern, die ein evangelischer Jugendlicher nachher dann, als sie selber Mutter war, mir geschrieben oder gesagt hat. Die sagte im Grunde genommen, erst als sie selber Mutter wurde und dann diese innige Beziehung zu ihrem Kind gespürt und gefühlt hat, und als das Kind dann geboren wurde, da erst hat sie eine Ahnung bekommen und dann war ihr klar, wenn ich also Christus gern habe, dann kann ich nicht einfach seine Mutter links liegen lassen. Die beiden müssen ja so innig verbunden sein, wie ich das jetzt erlebt habe. Und durch dieses ganz natürliche Erleben der eigenen Mutterschaft und der Verbindung zum eigenen Kind, nicht nur biologisch, sondern auch seelisch, hat diese evangelische Christin dann einen Zugang gefunden zu einer ja dogmatisch ganz korrekten Marienverehrung. Und ich erlebe ja auch, wenn man sich mal auf die Ökumene der Lebensvorgänge konzentriert. Also man schaut einfach auf das, was man zurzeit gemeinsam machen kann. Und wir haben uns ja bei diesem ökumenischen Netzwerk vor allen Dingen darum, dass es uns Anliegen gekümmert, dass einfach Familien und Ehen in Deutschland stabiler werden und was man dazu machen kann. Dann gibt es auf einmal so viele Gestaltungsmöglichkeiten, wo wir problemlos gemeinsam aktiv werden können, und dann verlieren im Grunde genommen jetzt auch die, ich sag mal, die Ökumene der Konsenspapiere und die Ökumene der Positionsumschreibungen, die verliert einfach dann an Bedeutung.
Wir haben jetzt noch eine Hörerin am Telefon. Ich begrüße eine Zuhörerin, eine Dame. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich möchte auch ein Erlebnis mitteilen, das hat mich so ergriffen. Und zwar, ich bin in der Hospizbewegung tätig, habe eine Sterbebegleitung gemacht. Und als die Person dann verstorben war, habe ich sie noch einmal besucht. Und auf dem Weg dorthin habe ich dann Maria gebeten, es kam mir einfach so in den Sinn, ich möchte ein Blümchen mitbringen. Aber das war ja am Sonntag, konnte ich nichts organisieren. Und auf dem Weg dorthin habe ich dann zu Maria gesagt, ich hätte eine Idee, du könntest mir doch so eine Heckerose irgendwie zuspielen, wenn das in deinem Sinne ist. Fuhr ich da so, habe aber keine so entdeckt. Und auf einmal sah ich da so pink und es war dann die Lichtnelke. Dann habe ich gedacht, ach, vielleicht soll es die sein. Habe ich dann mitgenommen. Und habe dann so ein schönes Sträußle gemacht und dann habe ich gemerkt, dass die Lichtnelke eine ganz, ganz weiche, sanfte, liebevolle Blume ist. Erstens mal, diese Farbe ist fantastisch und dieser Stängel ist ganz weich. Okay, dann bin ich hingegangen. Dann war das noch so eine schöne Begegnung mit der Verstorbenen. Ich konnte dann eine ganze Weile dort sein, mich von ihr verabschieden und habe dann wieder so zu Maria gesprochen. Sag mir doch, wo ich die Blume hinlege soll. Ich war so alleine im Raum, da war also äußerlich nichts da und wollte einfach sie so hinlegen. Und dann ist mir das einfach auch wieder so zugespielt worden. Die Hände der Verstorbenen waren dann so geformt. Ich wollte das nicht mit Gewalt machen und es war dann wie so eine Schale. Dann konnte ich dieses kleine Sträußchen von Lichtnelke da reinlegen. Das hat mich so berührt, weil die Pflanze, die Blume, erstens mal Lichtnelke heißt, zweitens mal so weich und so zart ist und dann noch diese Hände, die sie dann mehr oder weniger so aufgenommen habe. Das hat mich sehr bewegt und das schreibe ich total der Mutter Gottes zu. Das war's.
Ein wunderbares Ereignis, ein Erlebnis, das sie geprägt hat. Wie hat sich das jetzt geäußert dann in weiterer Folge? Was haben Sie das umgesetzt in irgendeiner Weise oder da etwas daraus in Erfahrung bringen können, ganz konkret?
Es ist so aktuell, dass ich noch gar nicht so mehr oder weniger, dass ja. Ich da so auch draußen noch gar nicht so viel ereignen konnte. Jedoch muss ich sagen, ich bin dann von der Verstorbenen so angefühlt weggegangen. Ich meine, diese Sterbebegleitung hat mich sowieso angefühlt, aber dann noch diese Verabschiedung, ich konnte dann mit der Verstorbenen ziemlich lange sein, also 25 Minuten ungefähr, und das war dann nochmal, wie wenn der Wesenskern noch da war, die Seele noch da war, es war was ganz Inniges, und ich bin dann weggegangen, ich war so beschenkt. Ich war richtig beschenkt und ich war so innerlich angefüllt. Und ich konnte gar nichts anderes sagen. Ich konnte nur Danke zu der Mutter Gottes sagen und ihr sagen, das war sie, weil ich hätte es mir gar nicht ausdenken können, wissen Sie. Ja, und so, und was ich jetzt für mich einfach jetzt mal so weiter beschließe, wird einfach mehr mich ihr anzuvertrauen, sie wirklich so als meine Wegbegleiterin und meine Mutter immer mehr in mein Leben zu integrieren. Also mehr kann ich bisher nicht rausschöpfen, aber ich muss einfach immer nur sagen, ich bin richtig reich dadurch.
Herzlichen Dank für dieses Zeugnis, für Ihren Anruf. Danke, auf Wiederhören. Beschenkt sind wir in dieser Sendung durch all diese Zeugnisse und schön langsam blicken wir auf die Sendezeit, die nun zu Ende geht. Vielleicht fasst Pater Ilmar Busse noch die letzten Anrufe noch ein bisschen zusammen, dass wir zu einem Schluss finden im ersten Teil zum Thema Wenn Begegnungen verwandeln, Marienverehrung konkret.
Das am häufigsten gebetete Gebet ist ja das Gegrüßet seist du Maria. Und dort bitten wir ja auch dann am Ende, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Auch dahinter steckt einfach die Erfahrung von vielen Menschen, dass sie, also es ist dann so oft formuliert worden, auch jetzt bei Trauerbegleitung, Maria hat die gleichsam abgeholt. Gut, es ist ein Versuch, sich diesem Geheimnis da zu nähern. Und deshalb möchte ich einfach auch mit Ihnen zusammen noch einmal ganz besinnlich so ein Gegrüßet seist Maria beten und Sie dann segnen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Auf die Fürsprache unserer lieben Gottesmutter, segne uns und alle Menschen, die uns nahestehen, die wir im Herzen tragen, die uns ihre Sorgen und Nöte anvertraut haben, gerade auch die Völker in Nordafrika, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke, Pater Ilmar Busse, für die Gestaltung dieser kleinen Reihe. Heute der erste Teil, Wenn Begegnungen verwandeln, Marienverehrung konkret. Vielen Dank und Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören auch liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria. Martin Löschberger verabschiedet sich am Mikrofon. Ich gebe zurück nach Balderschwang.